Schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai. Im 11. Kapitel geht's um die ersten Kriege der Seleukiden. Die Entscheidung, ob wir das lesen oder nicht, die wird uns abgenommen. Wir überspringen Kapitel 11 und landen direkt bei Daniel 12, 1 bis 13. Der letzte Text aus diesem Buch, aus der Basisbibel. Zu dieser Zeit tritt Michael auf, der große Schutzengel. Er wird für die Nachkommen deines Volkes eintreten. Es wird eine Zeit der Not sein. So eine Not hat es noch nie gegeben, seit es Völker gibt. Zu der Zeit wird jeder aus deinem Volk gerettet, der in dem Buch aufgeschrieben ist. Okay, der Deuteengel Gabriel spricht hier weiter zu einem Daniel. Er spricht von einer Zeit der Not, größter Not, das Ende der Zeit, die große Trübsal, wenn dir diese Formulierung noch was sagt. Die taucht auch in den Endzeitreden von Jesus auf. Zu dieser Zeit, am Ende der Zeit oder am Ziel der Zeit, da wird das Volk von Daniel, das jüdische Volk, gerettet werden, und zwar alle, die im Buch eingetragen wurden. Und das geschieht natürlich auch mit himmlischer Unterstützung. Schutzengel Michael. Apropos Michael. Es gibt Leute, die meinen, der deutsche Michel geht auf den Erzengel Michael zurück. Ja, der auch der Schutzpatron Deutschlands seit der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 ist. Das am Rande. Die Ersthörer wissen natürlich nicht, genauso wenig wie Daniel, wer in diesem Buch eingetragen ist. Sie werden vielmehr durch das Danielbuch dazu ermutigt, Adonai treu zu sein. Und dann geht es gar nicht weiter mit diesem Buch, wie man da reinkommt oder so. Es wird ein ganz, ganz anderes, ein neues Fass aufgemacht. Vers 2. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele vom Tod aufwachen. Die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer werden strahlen wie der Glanz des Himmels. Diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Du aber, Daniel, halt die Worte geheim und versiegle das Buch bis zu der Zeit des Endes. Viele werden in die Irre gehen und die Bosheit wird zunehmen. Ja, das sind hammerharte Verse. Hier ist wie an nur ganz wenigen Stellen in der hebräischen Bibel von einer Auferweckung die Rede. Das weckt Aufmerksamkeit. Ach, deine nicht so sehr? Tja, vielleicht liegt das daran, dass uns dieser Glaubensinhalt Auferweckung sehr vertraut ist. Aber den jüdischen Ersthörern erging es ganz, ganz anders. Gönnen wir uns einen Blick in die Tora. Da findet sich die Erkenntnis von einer Auferweckung noch gar nicht. Zum Glauben an Adonai gehört, man stirbt wie Abraham und viele andere. Selbst Mose, lebenssatt. Und das heißt, nach einem von Adonai gesegneten Leben stirbt man. Man kommt ins Familiengrab. Man sinkt in den Staub, ins Totenreich. Das ist normal. Und das ist dann auch gut so. Keine Auferstehungshoffnung. Nein. Die Vorstellung von einer Auferstehung, die findet sich erst in Texten aus der hellenistischen Zeit. In vereinzelten Prophetenbüchern lesen wir davon und in apokalyptischen Texten wie Daniel 12. Womit könnte das zusammenhängen? Gott sagt nicht: Gut, die Sache mit den 10 Geboten habe ich euch mitgeteilt. Schauen wir mal, was fehlt denn da noch? Naja, das mit Jesus kommt noch viel später. Okay. Ach ja, dann könnte ich ja schon mal was in Sachen Auferweckung mitteilen, quasi als Vorbereitung von Ostern. Und schwupps, überfällt er seine Propheten oder Visionäre mit seinem Gedanken Auferweckung. Nee, nee, so läuft das nicht. Erkenntnis hat einen Sitz im Leben. Die Zeit muss dafür reif sein. Wir hörten von der großen Not, den Verfolgungen. Antiochos Epiphanes, 2. Jahrhundert vor Christus. Bei den Ersthörern rumort die Frage, die Gerechten, die Adonai treuen, leiden und sterben. Wie kann auf eine gute Tat solch eine böse Konsequenz folgen? Da stimmt doch was nicht. Gott, hallo? Da musst du reagieren. Wo bleibt deine Gerechtigkeit? Und ihnen wird eine Antwort gegeben. Hoffnung auf eine Gerechtigkeit nach dem Tod. Eine Auferstehung zum ewigen Leben oder zur ewigen Schande. Und der Akzent liegt eindeutig auf der Auferstehung ins Leben mit Gott. Denn es ist weiter von Lehrern die Rede. Das sind die Verständigen und Einsichtigen. Sie werden leuchten wie die Himmelsherrlichkeit. Und es ist von denen die Rede, die andere zur Gerechtigkeit angeleitet haben. Die werden leuchten wie Sterne. Und ganz genau genommen ist nicht von einer Auferstehung aller die Rede und schon gar nicht von allen Menschen, sondern nur von vielen. Viele, die im Erdboden schlafen, werden aufwachen. Hier gibt es noch kein bezugsfertiges theologisches Glaubenshaus mit dem Namen Auferstehung für alle. Nee, nee, hier tastet sich ein Visionär, geführt durch einen Deuterengel, ganz vorsichtig vor. Wenn ich das richtig sehe, dann ist dieser Daniel-Text das jüngste Zeugnis für die Hoffnung auf eine endzeitliche Totenauferweckung und die erste und einzige Stelle in der hebräischen Bibel, in der von einem ewigen Leben die Rede ist. Okay, dir fallen Psalmen ein, die auch von dieser Hoffnung reden? Jo, mir auch. Das sind Psalmen, die erst nach dem babylonischen Exil oder darin entstanden sind, wie zum Beispiel Psalm 49 und 73. Da entzündet es sich wieder an der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Man tastet sich glaubend vor und bezeugt vorsichtig. Und sind mein Leib und Leben vergangen, auch dann bleibst du, Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Mein Leben wird Gott vom Tod freikaufen. Er wird mich aus dem Totenreich herausholen. Da leuchtet das Licht der Hoffnung, Gott selbst, über den Tod hinaus. Das war nicht von Anfang an so, das ist gewachsen. Ganz stark sind auch zwei Prophetentexte, Hosea 6 und noch viel mehr Hesekiel 37. Das Volk Gottes wird erneuert werden, der Tod wird überwunden werden. Das geht in Richtung Auferweckung, Neubelebung und Neuschöpfung, durch Gottes Atem, seinen Wind. Ja, das ist eine atemberaubende Bildrede. Adonai heilt sein Volk. Siehe, ich öffne eure Gräber und ich führe euch herauf aus euren Gräbern und bringe euch ins Land Israel. Warum hat das nicht schon ein Abraham enthüllt bekommen? Weil Glaube lebt und daher wächst und deswegen Zeit braucht. Alles hat seine Zeit, alles zu seiner Zeit. Glaube ist eine Beziehung. Gott nimmt sich Zeit. Geben wir uns daher auch Zeit, damit unser Glaube gesund wachsen kann. Bei Glaubenswahrheiten geht es nicht zu nach der Devise friss Vogel oder stirb. Gott baut uns ein Haus und wir bauen mit dran an diesem Haus, an unserem Glauben, in aller Bruchstückhaftigkeit. Erst in einer dramatischen Krise beschenkt Gott sein Volk mit der Hoffnung auf Gemeinschaft mit sich durch den Tod hindurch. Gottes Gerechtigkeit kapituliert nicht vor dem Tod der Märtyrer, vor dem Untergang des Volkes. Gerechtigkeit heißt, Gott ergreift Partei für die Unterdrückten und Armen, für die Verfolgten und Schwachen, auch nach dem Tod. Vers 5. Dann sah ich Daniel zwei weitere Männer. Einer stand auf dieser Seite des Flusses, der andere auf der anderen Seite. Einer fragte den Mann, der in Leinen gekleidet war und über dem Wasser des Flusses schwebte, wann sind die Wunder vorüber? Ich hörte den Mann, der in Leinen gekleidet war und über dem Wasser des Flusses schwebte. Er hob beide Hände zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, es dauert 3,5 Zeiten. Wenn das Ende für den gekommen ist, der die Macht des heiligen Volkes bricht, wird all das vollendet. Ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Da fragte ich, mein Herr, was wird nach all dem sein? Er antwortete, geh, Daniel, denn die Worte sind verborgen und versiegelt bis zur Zeit des Endes. Viele werden geläutert, gereinigt und geprüft, doch die Frevler werden Schuld auf sich laden. Von den Frevlern wird es keiner verstehen, aber die Lehrer werden es verstehen. Das regelmäßige Opfer wurde abgeschafft und ein Götzenbild wurde aufgestellt, das Verwüstung bedeutet. Von dieser Zeit an vergehen 1290 Tage, wohl dem, der wartet und 1335 Tage erreicht. Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen. Ruh dich aus, bis du am Ende der Tage erreichst, was Gott für dich bestimmt hat. Jo, da dreht einer nochmal richtig auf am Ende des Buches. Daniel versteht die deute Worte des Engels immer noch nicht. Er bittet um eine letzte Erklärung, aber die Antwort lautet, geh Daniel, die Worte sind verborgen und versiegelt bis zum Ende. Wichtiger als gedeutete Details und geklärte Endzeitfragen ist, die Einsichtigen, die Verständigen werden Erkenntnis bekommen, zu ihrer Zeit. Das regelmäßige Opfer im Tempel wird abgeschafft, das Götzenbild wird aufgestellt. Zeus im Jahwe-Tempel, Antiochus Epiphanes. Und dann bedenkt, 3,5 Jahre, die von Gott abgekürzte, begrenzte Zeit, durchhalten. Seien es nun gezählte 1290 Tage oder 1335. Berechnungsversuche bringen nichts. Was etwas bringt, ist Standhaftigkeit und Treue. Treue gegenüber Adonai. Ja, das hebräische Buch Daniel schließt mit diesem tröstlichen Vers. Ruh dich aus, bis du am Ende der Tage erreichst, was Gott für dich bestimmt hat. Daniel wurde uns als deportierter Jude vor Augen gemalt. Er erlebt das babylonische Exil. Dieser Daniel gehört ins 6. Jahrhundert. Was er gedeutet, angedeutet bekommt, das gehört ins 2. Jahrhundert oder fällt sogar in noch spätere Zeiten. Das wird er also nicht mehr erleben. Das ist die Zeit des Erzählers oder noch später. Daher sagt der deute Engel dem Daniel, du, geh jetzt und leg dich zur Ruhe. Sterbe in Frieden. Das darf man, wenn's dran ist. Unser Leben ist endlich. Freunden wir uns mit diesem Gedanken an. Das ist heilsam. Am Ende kommt das Ende. Und genau das ist unser Ziel. Aber Gott ist dann immer noch Gott. Und er ist da, am Ende. Er ist das Ziel. Das war doch sein Name, Yahweh, der Ich Bin, der Ich Bin für dich, der ist da. Die Gemeinschaft mit Adonai trägt dich durch den Tod hindurch. Wir glauben nicht einfach an eine Auferweckung, wir glauben an einen treuen Gott, dessen Treue sogar über unser Leben hinausgeht. Die Betonung der Treue von Adonai führt natürlich dazu, auf der anderen Seite auch die Treue des Menschen zu betonen. Wir sind in der hebräisch-jüdischen Bibel. Gute Tat, gute Folge. Treue erntet Treue. Und zur Treue will der Erzähler die Ersthörer und auch uns mit seiner Erzählung führen. Aber ich höre als Christ mehr. Ich erinnere mich an 2. Timotheus 2. Da heißt es, werden wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Was für eine Einladung zum Vertrauen auf Jesus. Was für eine Motivation zur Treue oder wie Jesus es sagen würde, zur Nachfolge. Das Drama der Weltgeschichte und deiner persönlichen Lebensgeschichte Verwüstung, große Trübsal, Krankheit, Tod. Die Weltgeschichte geht weiter, mit guten und bösen Taten und mit guten und bösen Folgen. Und immer gibt es Böse, denen es gut ergeht und Gute, denen es schlecht ergeht. Wir fragen nach Gerechtigkeit und nach Gott. Wir klammern uns an den rätselhaften und geheimnisvollen Gott, an den barmherzigen und gerechten Adonai, den Vater von Jesus. Wir klammern uns an seine Worte. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Er trägt Abraham, Isaak und Jakob und uns in seinem Namen. Immer wenn Gott an sich denkt, denkt er an die Menschen, mit denen er eine Geschichte begonnen hat. Und diese Geschichte lässt er durch den Tod nicht abbrechen. Das ist auch unsere Hoffnung. Ja, wir hoffen, denn Adonai hat Jesus aus den Toten auferweckt. Und dieser Jesus lässt sich nicht von seinen Leuten trennen. In ihm sind wir, sei es im Leben oder im Tod. Und was heißt das praktisch? Na ganz klar, wir setzen uns ein für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Wir stolpern unserem Rabbi Jesus hinterher. Jetzt, heute im Leben. Wir reden von ihm, denn er fasziniert uns. Und wir wagen zu glauben, dass sein freundlich lächelndes Angesicht uns durch den Tod, wenn der auf uns zukommt, hindurch anschaut und er uns mit offenen Armen empfangen wird. Shalom.